Ja, Herr Jesus, wir haben es jetzt gesungen, mehrfach. Du bist heilig. Und Herr, wenn ich mir das probiere vorstellen und du unter uns bist und in dieser Gemeinde, wie du sagst, müssten wir nicht alle wie Staub vergehen, müssten wir nicht alle verschmelzen wie Wachs. Als würde die Sonne selber in dem Raum sein, der zigtausendmal grösser ist als wir. Wir würden gerade verbrennen. Wir könnten nicht mal näher herangehen. Und du sagst, du bist da, du, der die Sonne gemacht hast, das Universum gemacht hat. Und du bist zu heilig für uns. Und ich kann nur sagen, dass ich froh bin, dass du uns gezeigt hast, wer du bist in Jesus. Dass wir trotzdem da stehen können, ohne gerade zu vergehen, im Angesicht der Ewigkeit, dass wir nicht einfach wie der Staub verschwindet, sondern dass du uns erhaltest, auch wenn du da bist, gerade weil du da bist. Danke, Herr Jesus. Guten Morgen, Menschenfischer. Ich habe es vielen schon persönlich sagen, es ist schön, wieder da zu sein. Und es ist auch schön, begrüßt zu werden, wenn man bei euch begrüßt wird. Ich sage, es ist schön, sind wir wieder da und man spürt, es ist wirklich schön, wieder da zu sein. Ich habe so ein Bild gehabt, der blanke Horror von einem Kind. Eine Vorstellung, eine Halluzination, ein grauenvolles Monster oder ein Gespenst im eigenen Zimmer. Und erst ist das Kind so angsterstarrt und getraut sich nicht mal, sich zu bewegen. Und dann im Moment von der Aktion ein Luftschnappen und ein Losrennen, ein ums Leben rennen, ins Zimmer der Eltern. Es kämpft darum, dass die Eltern einem helfen. Es kämpft darum, dass man nicht zurück muss in sein eigenes Zimmer. Und dann kommt so eine Antwort. Ach, das hast du dir eingebildet. Da ist gar kein Gespenst. Da ist kein Einbrecher, kein Monster. Geh wieder in das Zimmer. Die Angst vor dem Kind so ab da. Nicht ernst genommen. Hat es dann etwas gegeben, was die Eltern hätten sollen ernst nehmen? Am nächsten Tag sind alle noch am Leben gewesen. Und das Kind hat doch gelernt, ja, es hat wirklich kein Gespenst, kein Monster gegeben, das mich aufessen wollte. Aber hat es dann etwas gegeben, was die Eltern hätten sollen ernst nehmen? Nicht etwas, aber jemand. Sie hätten das Kind so ernst nehmen. Vielleicht gar nicht so fest die Angst, die das Kind hatte, aber das Kind selber ernst nehmen. Lass mich erklären, was ich meine damit. Die Eltern hätten nicht sollen mitschwingen und schreien, ach was, ein Monster, sicher nicht gehe ich zu dir ins Zimmer. Bist dumm, du hast das Monster gerade zu uns im Schlafzimmer geführt. Hast uns alle in Gefahr gebracht. Das meine ich nicht mit ernst nehmen vom Kind. Das wird, glaube ich, auch niemand machen. Also hoffe es. Genau. Aber ich glaube, wenn man das Kind so schnell abtut, hat das Kind nicht nur gelernt, dass es vielleicht das Gespenst oder das Monster gar nicht gibt. Aber es hat auch gelernt, dass vielleicht Eltern nicht der beste Ort sind, um seine Ängste mitzuteilen. Es hat vielleicht gelernt, dass es sich schämen sollte für die Ängste. Das solltest du eigentlich wissen. dem sehen wir jetzt kein Monster. Und es hat vielleicht gelernt, müssen allein mit seinen Ängsten umzugehen. Umzugehen wäre noch gut. Ich glaube, es hat eher gelernt, seine Emotionen zu unterdrücken. Also, ich meine wirklich das Abdrücken. Also, man hat Angst, aber man lässt es wie nicht zu, man drückt es ab. Und so ein Abdrücken von Emotionen, das darf ich euch sagen, funktioniert langfristig nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war und vielleicht ist das auch nicht so wichtig, aber ich kann sehen, dass wir, wie das Kind gelernt haben als Christen, hat man eigentlich keine Angst zu haben. Als Christ muss ich mich schämen, wenn mich der blanke Horror packt. Als Christ habe ich doch etwas falsch gemacht, wenn ich Angst habe. Als Christ müsste ich eigentlich in ewiger himmlischer Ruhe leben. Und anstatt, dass du dich oder wir uns vielleicht mal damit beschäftigst, was da vorgeht, probieren wir es zu verdrängen, also abzudrücken. Die Angst muss einfach, die muss weg. Die muss verschwinden. Angst, das ist unchristlich, das ist sündig, peinlich. Also hast du gelernt, die Angst zu unterdrücken, anstatt mit ihr umzugehen. Der Herr, mein Friede, Jahwe Shalom, das ist der Name von Gott, der uns heute wird beschäftigen wird. Ja, wir sind noch nicht fertig mit dem Namen von Gott. Du hast vielleicht gedacht, Simeon, bringst du mal etwas Neues? Habe ich auch gedacht. Aber nein, es soll die Stelle sein. Und wenn der Heilige Geist die Stelle will, dann dürfen wir Grosses erwarten. Ja, Gott stellt sich in seinen Namen vor und wir wollen ihn noch besser kennenlernen. Und ihr seht da vorne ein Vers zu einer Zeit, wo unser Herr Jesus schon vor ein paar Tagen gekreuzigt und ermordet worden ist. Und als die Jünger redeten, trat Jesus selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Ich finde das eine höchst eindrückliche Stelle vom Neuen Testament. Ja, plötzlich ist da tatsächlich eine Erscheinung im Zimmer. Plötzlich ein Geist, ein Monster, eine Entität im Raum. Sehbar, hörbar. Und wenn der Schock, der blanke Horror, einen wie das kleine Kind im Schlafzimmer überkommt und in die Abgründe vom menschlichen Denken runterziehen will, dann ist da neben dieser Menschen unmöglichen Erscheinung, sind da zwei mächtige Worte. Shalom Alechem. Friede mit euch. Friede mit euch. Die, die es im griechischen Text nachlesen wollen, dort steht nicht Shalom, das ist Hebräisch, dort wird dann Irene stehen. Und die altbekannten Worte kommen gerade mit der Realisation, es ist unser Herr Jesus. Kein Geist oder ein Monster, aber unser lebendiger Herr. Und die Worte, Friede mit euch, überlesen wir sehr gern. Friede mit euch hat auch für die Israeliten altbekannt tönt. Aber in der Angst, in der panischen Realität von dem Augenblick bekommen die erschaffenden Worte von Gott seine Originalität zurück. Friede mit euch. Und Friede ist keine menschliche, sondern eine göttliche Qualität. Und ich wünschte mir, dass das in unsere noch so modernen Köpfe möchte eindringen. Und Jahwe Shalom heißt, Jahwe, ich bin der ich bin, oder auch ich bin der eine, der ist. Und Jahwe Shalom, ich bin der eine, der Friede ist. Und die Geschichte, wo der Name von Gott Erwähnung findet, die lesen wir im Richterbuch Kapitel 6. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die gehörte Joasch, dem Abiesritter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, damit er ihn berge vor Midian. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen: Der Herr hat uns aus Ägypten heraufgeführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hand Midians gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin, in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du Midian schlagen sollst wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden? So mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Der Gideon ist weggegangen und hat für den Fremden ein Essen vorbereitet, ist zurückgekommen und hat ihm das Essen vorgesetzt. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass er den Engel des Herrn war, sprach er: Ach, Herr, Herr, fürwahr, ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede, Yahweh Shalom. Also Israel ist unter der Herrschaft der Midianiter, ein fremdes Volk, schon seit 7 Jahren. Und die Midianiter, die sind regelmässig gekommen und haben die ganze Ernte von den Israeliten geraubt und den Rest zerstört. Und in der Zeit, bevor die Ernte schon ganz reif war, ist der Gideon rausgegangen und hat Weizen eingesammelt und hat einen Teil davon in der Höhle verstecken, bevor die Midianiter kommen. Und in dieser Situation kommt so eine fremde Person und sagt, oder spricht einen Satz über dem Gideon aus, wo der Gideon selber nicht ernst nehmen konnte. Und die Person hat nämlich gesagt, wir haben es gelesen: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Wie können wir auf die guten Gedanken von Gott reagieren, wo er gemäss seinem Wort auch über uns hat? Wie können wir auf die guten Worte von Gott reagieren? Wie hat der Gideon reagiert? Der Gideon hat einen zweifachen Zweifel geäußert. Ja, die Aussage von dem Engel hat ja auch zwei Teile gehabt. Von denen sind beide vom Gideon in Frage gestellt worden. Der Gideon hat zum einen an Gott zweifelt und zum anderen an sich selber. Und zu Recht hat er an sich selber zweifelt, wenn er an Gott zweifelt. Das ist viel, viel ehrlicher als ein Selbstzweifel in einer blinden Anklage gegen Gott zu verstecken. Der Gideon hat zweifelt. 7 Jahre hat er schon gewartet auf einen Durchbruch. 7 Jahre hat Israel gewartet auf eine Befreiung. Und 7 Jahre sind nicht schnell vorbei. Also Gideon, sein erster Zweifel hat sich auf den ersten Teil dieser Aussage bezogen. Der Herr mit dir. Gideon aber sprach: Ist der Herr mit uns? Erstens, warum? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Warum? Und zweitens, und wo sind all seine Wunder? Wo sind all seine Wunder? Und der Gideon sieht den Schluss. Also, nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hand Midians gegeben. Also, wenn Gott mit uns ist, warum? Sehen wir da nicht uns selber? Du bist doch mit uns, Herr. Warum hat das müssen passieren? Warum ist das passiert? Wo sind deine Wunder? Andere haben sie erlebt. Wieso ich nicht? Wo ist der Gott von der Bibel, der mächtig triumphiert, das Volk Israel aus Ägypten herausführt? Wo ist er? Nein, der Herr hat mich verstoßen und in die Hände vom Teufel gegeben. Was für ein pessimistisches Fazit. Aber gehören wir nicht unsere eigene Seele, wenn man das lesen? Warum? Wo sind seine Wunder? Schauen wir, was der Engel vom Herrn darauf antwortet. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel retten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Erstaunlich. Ich weiß nicht, hat es jemand bemerkt? Was macht Gott? Er beantwortet nicht eine Frage, die der Gideon gestellt hat. Er lässt gar keinen Zweifel an sich zu. Und ich habe mir, also ich finde das ganz speziell, ich habe mir Gedanken dazu gemacht, warum Gott das nicht macht. Und warum ich meine, das Gleiche auch im Leben von Jesus beobachten zu können. Dass Zweifel an seiner Gottesidentität gar nicht beantwortet werden. Aber anstatt meine Gedanken mit euch zu teilen, warum das so sein könnte, möchte ich eigentlich nur feststellen, dass es so ist. Gott lässt sich nicht auf eine philosophische Diskussion über seine Gottheit ein. Oder über die momentanen Umstände. Nein, Gott setzt noch eins oben drauf. Er sagt, du, Gideon, du sollst Israel retten. Du, Gideon, du, ich habe dich gesendet. Stell deine Fragen und bring sie zu Gott. Warum Fragen werden bei Gott häufig mit dem Wort trotzdem beantwortet? Mach's trotzdem, gang trotzdem, bet trotzdem. Bist trotzdem freundlich, vergib trotzdem. Niemand soll heute entmutigt werden, seine Warum-Fragen zu Gott zu bringen. Nein, bringt sie ihm. Schüttet euer ganzes Herz vor ihm aus. Ich möchte nur anmerken, wie Gott häufig und im Fall von Gideon darauf antwortet, trotzdem. Kommen wir zum Gideon, seinem zweiten Zweifel. Sein Zweifel über sich selber. Du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Haus. Und da hat Gideon schon die Wahrheit gesagt. Ein kleiner Israelit soll das Riesenvolk retten. Wie denn? Schau mich an. Und ich denke, auch da werden einige in ihrem Leben zu einem Punkt gekommen sein, wo man genau auch die Frage stellt. Herr, hast du richtig geschaut? Ich glaube, Herr, du hast dich in der Gemeinde geirrt. Wir sind eine kleine Gemeinde, in einer kleinen Ortschaft. Ich bin mir sicher, da gibt es irgendwo noch einen besseren Gideon in einer grösseren Gemeinde. Aber Gottes Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Der Herr sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du Midian schlagen sollst wie einen Mann. Ja, du bist klein, schau das Universum an, du weißt wenig, du siehst wenig, du kannst wenig, aber ich will mit dir sein. Und aus dem Dialog möchte ich etwas höchst Interessantes herausheben. Ich habe probiert, die Fragen und Antworten je einem Wort zusammenzufassen. Aber eigentlich nur, um einen Punkt herauszubringen. Der Gideon fragt eigentlich Gott mit uns. Gott. Und der Engel vom Herr antwortet mit du. Gideon, du. Du sollst Israel retten. Und dann kommt die zweite Frage. Der Gideon fragt ich. Und der Engel vom Herrn sagt Gott. Gott ist mit dir, ich bin mit dir. Und ich finde das eine ganz faszinierende Abfolge und ein absolut wichtiger Hinweis darauf, wo unsere Verantwortung liegt und wo die Verantwortung von Gott liegt. Leset das sehr gerne nochmal durch heute Nachmittag. Und als ich mich mit dem Text befasst habe, ist es mir so gewesen, als hätte Gideon eigentlich drei Wege gehabt. Drei Optionen. Wie es jetzt weitergeht, nach dem verbalen Schlagabtausch. Drei Wege. Option A, er hätte können, seine eigenen Ängste, die er gehabt hat, die er auch geäußert hat, seine Zweifel ernst nehmen, auf Kosten von dem Engel. Nein, der Herr ist nicht mit uns. 7 Jahre passiert das schon. Ich kann Israel nicht retten. Ich bin zu klein. Das ist sowieso ein komischer Mensch, habe ich noch nie da gesehen. Das ist ein Fremder. Und wenn ich wiederkomme mit dem Essen, dann ist er sicher wieder verschwunden. Vielleicht hat er nur das Essen wollen. Vielleicht habe ich mir den nur eingebildet. Vielleicht war es so ein bisschen eine Tagvision, ein Tagtraum gewesen. Und am besten komme ich gar nicht mehr zurück. Das wäre Option 1. Er konnte seinen Zweifeln, seinen Ängsten nachgeben. Auf Kosten von dem, was der Engel gesagt hat. Oder er konnte Option B, ich habe es da so schön formuliert, nur den Engel ernst nehmen und die eigenen Gefühle und Zweifel unterdrücken. Also so ein bisschen ja, nein, nichts gegen den Menschen sagen, ihn ja nicht wissen lassen, wie es mir geht. Sonst denkt er noch, ich sei kein richtiger Israelit. Ich muss mein Ängstliche Zweifelnde selbst unbedingt verstecken. Und drittens Option C, und ich glaube, da liegt eine hervorragende Qualität von Gideon, nämlich beides ernst nehmen. Der Engel ernst nehmen, aber auch seine Angst und Zweifel mitteilen. Und ich habe ja Beobachtung gemacht, dass Gott der Gideon nicht einmal schmäht, nicht ihm nicht einmal vorwirft, wieso kommst jetzt du mit dem? Wieso sagst du mir, dass du Angst hast? Du sollst doch eigentlich ein guter Israelit sein. Nicht einmal beobachte ich das. Ich glaube sogar, Gott hat es ihm eher vorgehalten, wenn er sein Herz verschlossen und versteckt behalten hätte vor Gott. Also, wie können wir auf die guten Gedanken reagieren von Gott, wo er auch über uns hat, wenn wir seinem Wort glauben? Auch wir dürfen unser ganzes Herz vor Gott ausschütten. Es wird Gott nicht überfordern, sondern ich glaube sogar, dass es einen heilenden Zugang schafft. Müssen wir unsere Gefühle vor Gott verstecken? Ja, hat dann Jesus seine Gefühlslage versteckt, wo er im Garten Gethsemane gebetet hat. Nein, er hat dem Vater ganz klar mitteilt, was er gefühlsmässig hätte wollen. Jetzt habe ich erwähnt, dass Gott sich nicht auf eine Diskussion eingelassen hat, über wer er ist. Er hat sich nicht in Frage stellen lassen, sondern was macht Gott? Er hat sich am Gideon offenbart. Er hat den Stab genommen, den er bei sich hatte, und hat das Essen, das der Gideon gebracht hat, in Flammen gesetzt, vor dem Gideon seine Augen, und zack, der Engel ist weg gewesen. Also, übernatürlich, ein Wunder. Gott hat da, was nur Gott hat können tun in dem Moment. Oder etwa nicht. Lasst uns noch ein bisschen kritisch sein in unserem sogenannten wissenschaftlichen Zeitalter, ist das dann ein Gottesbeweis? Könnte es nicht auch ein Trick gewesen sein, wo der Gideon einfach nicht durchschaut hat? Hätte es nicht auch ein Traum können sein oder auch Hypnose? Und wenn man dann doch beim Übernatürlichen landet, hätte es nicht auch ein böser Geist sein? Die können ja auch ziemlich krasse Sachen machen. Das haben ja auch die Pharisäer Jesus vorgeworfen. Nein, so eine Begebenheit können wir irgendwie doch als aufgeklärte Schweizer gar nicht akzeptieren. Begründe uns, warum du Gott bist, aber um Himmels Willen zeig es uns nicht. Dann haben wir ja gar kein Argument gegenüber anderen. Weil Erfahrung ist, das ist zu subjektiv. Wir brauchen doch etwas Objektives, etwas Allgemeingültiges. Denken wir vielleicht. Wenn wir aber auf Jesus schauen, dann scheint es irgendwie nicht sehr oft das allgemeingültige Objektive zu sein, das wir brauchen. Sondern wir brauchen so oft die vielleicht subjektive, die Offenbarung von Gott, mit allen potenziellen Gefahren, die das mit sich bringt. Aber ein theoretischer Gott kennt die Bibel nicht. Wir wollen ihn erleben. Der Gideon hat ihn erlebt. Vielleicht müssen wir das inmitten von objektiven Argumenten, aber wir müssen ihn erleben. Und ich bin überzeugt, dass es sehr gute und objektive Argumente gibt für Gott. Und der Gideon hat realisiert, ach Herr, Herr, und das ist jetzt das erste Mal, vorher lesen wir nur, ach Herr, und jetzt steht, ach Adonai, also das hebräische Wort für Herr. Und jetzt steht, ach Herr, Herr, ach Adonai, Yahweh, also ach Herr Gott, für wahr. Ich, Gideon, habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und der Gideon ist überzeugt gewesen. Er hat es gewusst. Das ist Gott. Wahrhaftig Gott. Und wer Gott von Angesicht zu Angesicht sieht, der muss sterben. Der muss sterben. Zu heilig ist Gott. Der Gideon hat Gott nicht erklärt bekommen. Er hat Gott gesehen. Er hat Gott erlebt. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und wem sind die Worte aufgefallen? Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Shalom sei mit dir. Wie Jesus, der plötzlich göttlich vor seinen Jüngern gestanden ist und gesagt hat, Shalom Alechem. Gideon, du wirst nicht sterben, obwohl du Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hast. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Yahweh Shalom. Ich bin der eine, der Friede ist. Ich bin der eine, wo kann dein Friede, wo kann unser Friede sein. Und Geschichte von den Heldentaten von Gideon endet nicht da. Nein, sie fangen da erst an. Und ich habe zwei absolut faszinierende Entdeckungen gemacht in dieser Geschichte, wie es weitergeht. Erstens, ab dem Moment, wo der Gideon den Altar baut und Gott Friede nennt, ist Gideon seine Angst immer noch da gewesen. Oder Gideon, seine Angst ist zumindest immer wieder zurückgekommen. Ich finde das vielleicht nicht so überraschend. Sie ist noch da gewesen. Und wenn ihr Richter 6 bis 8 leset, dann sehen wir, dass der Gideon den Auftrag von Gott erfüllt hat. Er hat Götzenbilder niedergerissen, zerstört, wie es aus seinem Namen entspricht. Der heisst abholzen, niederreißen. Aber er macht es in der Nacht, weil er sich fürchtet. Wir lesen, dass er unsicher ist, dass er Gott noch zweimal um ein Zeichen bittet, um zu wissen, ob Gott wirklich mit ihm ist. gegen Midian. Und wo Gott die Zeichen erfüllt. Und der Gideon weiss, jawohl, Jahwe, Gott ist mit uns gegen Midian. Da sagt Gott etwas ganz Witziges, wenn wir die Geschichte verstehen. Gott sagt, irgendwie sind die noch ein bisschen viele in eurer Armee. Gideon, schick doch alle heim, die Angst haben. Ich kann mir nur vorstellen, wie das für den Gideon war. Ich kann mir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass er dort Angst hat, aber es wirkt doch eher so, als der Gideon gedacht hätte, ach Herr, Herr, ich habe auch Angst. Kann ich nicht auch gehen? Nein. Alle mit Angst haben dürfen heimgehen. Es waren Tausende, aber nicht der Gideon. Und dann findet Gott, nein, es sind irgendwie immer noch zu viele. Weil wenn er jetzt die Midianiter besiegt, dann denkt er vielleicht, boah, wir Israeliten haben das aus eigener Hand geschafft. Oder es war ein fairer Kampf, wir haben gewonnen. Und Gott hat wollte zeigen, nein, wegen mir. Und dann hat er gesagt, Gideon, nimm nur die 300 Männer, die auf alle vier gehen und das Wasser wie ein Hund trinken. Also die verrückten 300, ich weiß nicht, wer so trinkt. Ich bin schon erstaunt, dass es 300 Leute gegeben hat, die so trinken. Also wenn du so trinkst, nicht gegen dich. Kannst sehr wohl aus der Welt sein. Also dann sind es noch 300 Leute gewesen. 300 Leute gegen eine Armee von 120'000 Leuten. Ich könnte es euch ausrechnen, es ist ein Israelit auf 40 Midianiter gewesen. Aber der Gideon, der sollte jetzt ja eigentlich keine Angst mehr haben, oder? Er hat doch das Wort von Gott bekommen. Er hat ein Zeichen bekommen. Er sollte eigentlich keine Angst mehr haben. Und es ist ganz erstaunlich, wie wenig das hilft, wenn man das sagt, du solltest eigentlich gar keine Angst haben. Ich sollte eigentlich gar keine Angst haben. Es bringt nichts. Der Gideon hat Angst gehabt. 300 gegen 120'000. Und jetzt ist es ganz interessant, was Gott macht. Gott nimmt den Gideon in seiner Angst ernst. Er stellt ihn jemand zur Seite und sagt, hey, geht zusammen. Aber zum Lager der Midianiter. Gott nimmt den Gideon in seiner Angst wahr. Ich sage nicht, dass er seine Angst ernst nimmt und dort drauf pocht und irgendwie, aber er nimmt den Gideon. Er nimmt den Gideon ernst. Sie gehen runter zu dem Lager der Midianiter und der Gideon hört, wie ein Traum von einem Midianiter ausgelegt wird. Und in dem Traum heisst es kurz, der Gideon wird mit seiner Armee die Midianiter besiegen. Der Gideon betet Gott an und im Anschluss besiegen die 300 Leute eine Armee von 120'000 Menschen. Es ist eigentlich gar nicht 300 gegen 120'000 gewesen. Es ist eigentlich auch nicht ein Israelit gegen 40 Midianiter gewesen, sondern es ist ein Gott gewesen gegen 120'000 Menschen und das ist genug gewesen. Es hat gelangt. Also, die erste Entdeckung ist, Gideon, seine Furcht ist geblieben, trotz dem Frieden von Gott, der über Israel war. Und vielleicht können wir wie Paulus sagen, dass es wie ein fleischlicher Anteil gibt, der sich gegen den geistlichen Anteil auflehnt, aber wir werden nicht mehr von dem Fleisch beherrscht, sondern wir können uns frei entscheiden, was wir in dieser Furcht machen. Und das Zweite, was auffällt, wenn wir die Geschichte weiterlesen, ist, sobald Israel gesiegt hat, die Midianiter sind besiegt worden, was macht der Gideon? Er macht ein Effort. ein goldiges Abbild, das dann von den Israeliten angebetet wird. Und es steht, das war der Fallstrick für seine Familie und ganz Israel. Also Gott hat sich von Israel abgewendet, während es menschliche Frieden gehabt hat in Israel. Ist ja interessant, dass das göttliche Shalom, der göttliche Friede, nicht immer im Einklang steht mit dem menschlichen Frieden. Und das bringt mich zu einem ganz anderen Verständnis von Frieden, als wir das annehmen könnten. Wir brauchen das Wort Friede oder Freiheit häufig negativ. Nicht negativ wertend, das ist etwas Schönes, aber negativ im Sinn von Friede ist eigentlich es nicht vorhanden sein von etwas. Friede ist nicht etwas an sich, sondern Friede beschreibt eigentlich nur, was da nicht ist. Also wenn wir Friede oder Freiheit von Ketten haben, dann heisst das, wir haben keine Kette. Also knackig formuliert, Friede ist eigentlich gleich die Abwesenheit von Krieg, die Abwesenheit von Konflikt. Und jetzt kommt es, mir fällt das ein. Je mehr wir die Bibel lesen, scheint etwas ganz anderes der Fall zu sein. Die Gleichung scheint so nicht zu stimmen. Es scheint umgekehrt zu sein. Frieden oder Krieg, Ketten und Zwang sind eher die Abwesenheit von dem Shalom. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Was ich sagen möchte, ist Shalom, Frieden, Freiheit, das sind Sachen an sich, während Krieg und Unfrieden eigentlich die Abwesenheit sind von dem. Sagst du, ja, Simeon, ist das ein Wortspiel? Was soll denn das heißen? Macht es überhaupt den Unterschied? Wie wir es sehen. Super, fragst du. Schau, wenn Frieden ein Ding ist, eine Realität ist, dann müssen wir nicht unbedingt fragen, wie können wir Krieg oder Krankheit oder Zank oder Sünde verhindern, wie können wir es abschaffen, sondern viel eher sollte die Frage heissen, wie bekomme ich das Shalom, wie bekomme ich Frieden? Nicht unbedingt, wie bekomme ich meine Depression los, sondern viel eher, wie bekomme ich Frieden inmitten von dem depressiven Angriff. Vielleicht, wenn wir es uns probieren vorstellen, es ist wie ein dunkler Raum und wieder probieren wir, wie die Dunkelheit einzufangen und wir probieren, die Dunkelheit irgendwie zu ersticken. Und hoffen, dass sie dann weggeht. Und wir merken, das funktioniert wie nicht. Mit allen Methoden, die wir an der Dunkelheit umschrauben, geht die Dunkelheit nicht weg. Aber sobald wir verstehen, dass Dunkelheit die Abwesenheit ist von Licht, schlagen wir eine Wand ein. Oder wir machen das Fenster auf oder finden den Lichtschalter. Wir konzentrieren uns aufs Licht. Es muss Licht in die Sache hineinkommen. Und ich glaube, da erneuert uns der Heilige Geist, das Wort Gottes, unser Verstand. So war auch Jesus. Wenn er kranke Menschen berührt hat, oder Tote, ist er nicht unrein geworden, so wie es das Gesetz eigentlich sagt. Nein, sein Shalom, wenn man so will, oder seine Freiheit, seine Göttlichkeit, etwas Positives, ist auf die Menschen übergegangen. Und der Tod und die Krankheit, die Abwesenheit von Gott, ist ausgefüllt worden. Und Tote sind aufgestanden. Und Kranke sind geheilt worden. Und haben wir das schon voll begriffen? Nein, also ich persönlich nicht. Aber es ist eine Sicht, die ich möchte ernst nehmen. Und eine Anmerkung noch, also so eine theoretische Darstellung in Form von einer Gleichung, ist nie vollständig richtig, ist nie ganz die Realität. Also auch die grüne Gleichung da ist nicht 100% richtig. Aber wenn wir uns zwischen diesen zwei Perspektiven müssen entscheiden, dann ist das Zweite absolut das, was die Bibel einem nachlegt. Aber in genau einem Gideons im Leben sehen wir, dass Gottes Friede und auch ein Unfrieden gleichzeitig vorhanden kann sein. Und Achtung, ich sage nicht, dass das Ziel ist, gar nicht, dass das Ziel ist Frieden. Also ich hoffe, das ist auch dein Ziel. Das Ziel ist Frieden, aber es scheint so zu sein, dass es Situationen gibt, wo wir Frieden und Unfrieden gleichzeitig zusammen haben. Es ist ganz komisch, glaube ich, zum Verstehen. Es ist aber etwas, was man aus der Erfahrung recht gut kennt. Und bevor wir als Christen uns überhaupt überlegen, darf ich als Christ Angst haben, ist das etwas Peinliches, darf ich das nicht, möchte ich lieber vorschlagen, dass du um Gottes Frieden bittest, neben deiner Angst. Und dann, wenn der Frieden da ist, und obwohl du noch Angst hast, mach's. Mach's trotzdem, wovor du dich fürchtest. Mach einfach etwas, bleib nicht passiv, paralysiert. Mach etwas und nimm deine Verantwortung wahr und vertrau Gott, dass er seine Verantwortung wahrnimmt und dich durchträgt, wenn du das machst. Lass ihn gegen Midian gewinnen in deinem Leben. Ich hoffe, dass der Heilige Geist uns da noch mehr Wahrheit aufschließt. Friede ist eine so wichtige biblische Größe. Eigentlich in fast allen neutestamentlichen Briefen kommt in der Einleitung, dass Gnade und Friede, in den Lehrbriefen noch Barmherzigkeit, mit uns sein soll. Friede soll mit uns sein. Und nie ist damit gemeint worden, dass wir Gott anlügen und sagen, Angst, Zweifel, Depression, Unzufriedenheit, das kenne ich gar nicht. Nein. Wenn uns die Angst packt, dann können wir wie das Kind in Gottes Schlafzimmer rennen. Und Halleluja, wir haben einen Gott, der uns, wo der Gideon, in seinen Angst und Zweifel ernst nimmt. Wir haben einen Gott, wo er sagt, Shalom Alechem, Friede mit dir. Nein, Gott wird sich nicht neu erklären, wer er ist. Er ist der Vater. Wir haben uns nicht im Schlafzimmer geirrt. Er lässt uns bei sich bleiben und sagt dann, und jetzt geh wieder in das Zimmer. Jetzt mach, jetzt schlaf trotzdem. Du sagst, nein, ich kann nicht, ich habe Angst. Und Gott sagt, du denkst, dass ich kann das nicht, aber du kannst es, weil ich mit dir bin. Ich bin in Frieden. Du kannst es, weil ich mit dir bin. Ich bin in Frieden. Und bevor wir Schluss machen, haben wir noch eine Sache. Und ich glaube, da steckt Kraft im Wort Gottes. Ich werde gerade 7 Aussagen von dem Engel von Gott vorlesen. Und du denkst, gelten die Worte überhaupt für mich? Und inwiefern gelten sie für mich? Lassen wir die Frage mal aussen vor. Übergeben wir dem Heiligen Geist das Zepter, dass er die Botschaft individuell oder als Gemeinde bei dir weiterführt. Aber stell mal die ganzen Fragen auf die Seite und lassen wir einfach auf die 7 Aussagen vom Engel von Gott und schauen, was das macht. Unser Gott nimmt uns ernst. Wir werden ihn auch ernst nehmen. Und dann werden wir eine Zeit haben, wo wir einfach können nochmal durchlesen, nochmal darüber nachdenken und einfach sein. Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Geh hin in dieser deiner Kraft. Siehe, ich habe dich gesandt. Ich will mit dir sein. Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht. Du wirst nicht sterben. Ja, der Herr ist unser Friede. Yahweh Shalom.